Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, sich über rationale Zukunftsgestaltung in der römischen Antike Gedanken zu machen, bedeutet der Frage nachzugehen, was Menschen vor 2000 Jahren für sich oder andere als Risiken wahrnahmen und wie sie mit entsprechenden Situationen umgingen. In den vergangenen Jahren habe ich begonnen, dieses noch völlig unentdeckte und dementsprechend unbestellte Forschungsfeld zu bearbeiten. Mit Studien zu den unterschiedlichsten antiken Lebensbereichen will ich das Potenzial einer Risikoforschung für die Antike aufzeigen. Wenn ich von einem unbestellten Forschungsfeld spreche, verschweige ich damit nicht die Untersuchungen, die bis dato in den unterschiedlichsten Bereichen der Altertumswissenschaften stattgefunden haben und die zu Teilfragen einer derartigen Risikoforschung Material und Ergebnisse beisteuern. Gemeint sind beispielsweise Studien zu Situationen, in denen Gruppen antiker Personen große Furcht äußerten oder zu Sachverhalten, die von lateinischen Autoren mit dem Begriff der Angst in Verbindung gebracht werden. Zu nennen sind ferner die in nicht geringer Zahl vorliegenden Arbeiten zu den Auswirkungen und Reaktionen auf Naturkatastrophen wie Überflutungen und Erdbeben. Diskutiert wurden außerdem bereits die literarischen und inschriftlichen Zeugnisse für Piraten und Seeräuber, antike Verordnungen zu Feuerprävention oder Verfügungen im Bau-, Grab- und Wasserrecht sind zusammengestellt und ausgewertet worden. Schließlich hat man sich auch mit den antiken Maßnahmen, den gesetzlichen Maßnahmen gegen Astrologie und Magie auseinandergesetzt. Alle diese Studien können zweifellos als Beiträge zur Frage nach Wahrnehmung und Handhabung von Risiken in der Antike verstanden werden. Mehr und mehr bürgert sich auch ein, bei der Umschreibung der untersuchten Sachverhalte den Begriff Risiko zu verwenden. Dennoch ist es insgesamt ein noch unbestelltes Forschungsfeld. Einen konsequent durchdachten Zugang nämlich gibt es bislang nicht. Konkret fehlt insbesondere eine Auseinandersetzung mit dem Risikobegriff und seinen Wurzeln und damit gleichzeitig mit den bisherigen Forschungen zur Geschichte des Umgangs mit Risiken in der Geschichte. Exemplarisch sei nur auf ein zentrales Werk verwiesen. 1996 erschien unter dem Titel Against the Gods, The Remarkable Story of Risk eine vielfach ausgezeichnete und über 500.000 Mal verkaufte Geschichte der modernen Risikogesellschaft aus der Feder des amerikanischen Finanzhistorikers und Wirtschaftsgeschichtlers Peter Bernstein. Die Antike und weite Teile des Mittelalters finden hierin keine ernsthafte Berücksichtigung. Sie fungieren vielmehr als Kontrastfolie, um das überlegte Abwägen von möglichem Nutzen und Schaden eines Sachverhalts sowie hieraus entwickelte rationale Präventivmaßnahmen der Neuzeit ins rechte Licht zu rücken. Der Titel von Bernsteins Buch lautet nicht umsonst »Wider die Götter«. Mit seiner Wahl folgt Bernstein der verbreiteten Sicht, antike Menschen hätten sich widerstandslos göttlichen Willen unterworfen und mit Gleichmut in ein für sie unabwendbares Schicksal gefügt. Dass derartige Überlegungen so nicht aufrechtzuhalten sind, lässt sich allein anhand der zuvor genannten Studien aus den verschiedenen Disziplinen der Altertumswissenschaften zeigen. Ich wollte es allerdings genauer wissen und systematischer angehen. Vor diesem Hintergrund verfolgte ich in den vergangenen Jahren im Rahmen eigener Studien zwei Strategien. Zum einen ging es darum, die methodischen Grundlagen der modernen Risikoforschung zu durchdringen und zu fragen, inwieweit antikes und modernes Risikoverständnis kongruieren bzw. divergieren. Gibt es tatsächlich keine Verbindungen zwischen antiker und moderner Risikowahrnehmung und Bewältigung? Zum anderen war es Ziel, anhand von Fallstudien die Dimension des Forschungsfeldes abzuschätzen. Um eine belastbare Vorstellung davon zu gewinnen, inwieweit die verschiedenen antiken Quellengattungen zum Verständnis beitragen, wie Risiken wahrgenommen und gehandhabt wurden, lag der Fokus nun nicht mehr nur auf der literarischen Überlieferung, wie es bei den meisten Studien bisher der Fall war, sondern auf den dokumentarischen, schriftlichen und archäologischen Zeugnissen. Lassen Sie mich im Folgenden verschiedene Aspekte aus den Überlegungen, die ich bisher im Blick auf eine Risikoforschung zur römischen Antike angestellt habe, skizzieren und am Ende einige Ausblicke wagen. Risiko wird definiert als die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schaden bestimmter Größe eintritt. Die zentrale Frage der Risikoforschung, nämlich wie wahrscheinlich es ist, dass ein Sachverhalt einen negativen Ausgang nimmt, wurde zuerst und grundlegend anhand des Würfelspiels erörtert. Aus der Beobachtung der Häufigkeit bestimmter Würfe und Augensummen haben sich die Grundlagen der mathematischen Stochastik entwickelt. In der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten gründet eine Möglichkeit, eventuelle Nachteile einer Sache oder Handlung überlegt gegen ihren Nutzen abzuwägen, das mögliche Misslingen eines Unternehmens abzuschätzen und diesem rational präventiv zu begegnen. Die moderne Forschung zu Risiken stellt diesen Aspekt der Berechenbarkeit der Schadenswahrscheinlichkeit in den Vordergrund. Die Frage, ob es zur Wahrnehmung und zur rationalen Prävention von Risiken immer eine statistische Kalkulation braucht, wird nicht diskutiert. Letztlich aber ist sie entscheidend dafür, dass der Blick der Risikoforschung bisher nicht auf Antike und Mittelalter gelenkt wurde. Beobachtungen zur Häufigkeit von Würfen sind zum ersten Mal in einer um das Jahr 1250 entstandenen Dichtung fassbar. Unter dem Titel De Vetula schildert der Autor seine Bekehrung von einem ausschweifenden Leben zum Christentum. Das Würfelspiel ist dabei Teil seiner Beschreibung der verwerflichen Existenz vor der inneren Umkehr. Inwiefern die Schilderung auf älteres Wissen zurückgeht, das hier lediglich erstmals in der Überlieferung fassbar ist, lässt sich nicht beantworten. Schon in der Antike gab es Bücher über das Würfelspiel, darunter eines des sehr methodisch denkenden Kaisers Claudius, erhalten aber blieb uns davon nichts. Rund 400 Jahre nach De Vetula setzte der theoretische Diskurs über Wahrscheinlichkeiten in hohem Maße ein. Erneut ging man von Beobachtungen bei Glücksspielen aus. Aber man beschränkte sich nicht mehr nur darauf, künftige Ereignisse im Hinblick auf einen möglichen Gewinn oder Verlust zu beurteilen. Vielmehr ging es maßgeblich um die Frage, wie wahrscheinlich es überhaupt sei, dass ein bestimmter Sachverhalt einen positiven oder negativen Ausgang nimmt. Die erste entscheidende Abhandlung zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten legte der Schweizer Mathematiker Jakob Bernoulli mit der 1713 erschienenen Schrift Ars Conjectandi vor. Mitte der 1980er Jahre hat sich erneut ein Schweizer Mathematiker, Robert Ineichen, mit der Frage nach stochastischen Ansätzen im Altertum und insbesondere beim Würfelspiel auseinandergesetzt. Seinen Ergebnissen zufolge existierte eine regelrechte Wahrscheinlichkeitsrechnung in der griechisch-römischen Antike nicht. Wahrscheinlichkeit wurde nicht als objektiv-statistische Größe, also aleatorisch verstanden, sondern epistemisch, das heißt subjektiv, im Sinne eines persönlichen Vertrauens in ein Ergebnis aufgrund von Vorwissen aus früheren Erfahrungen. Es ist nicht zuletzt das Fehlen einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, vor dessen Hintergrund die Risikoforschung bislang meinte, die Antike nicht berücksichtigen zu müssen. Dabei aber gibt es auch dort für die Verbindung zwischen Würfel, Würfelspiel und Risiko Interessantes zu entdecken. Im Lateinischen nämlich, und damit zeige ich zu Beginn ein Beispiel, das sich auf literarische Quellen stützt und das in ihrem Organ publiziert werden konnte. Im Lateinischen nämlich ist das mit dem modernen Begriff Risiko zu verbindende Bedeutungsfeld von Redewendungen geprägt, in denen der Begriff alia, also Würfel, eine zentrale Rolle einnimmt. Neben aliquid in aliam dare etwas riskieren oder aliam subire ein Risiko auf sich nehmen, kommt insbesondere das alia jacta esto in den Sinn. Caesar zitierte bekanntlich beim Übergang über den Rubikon im Jahr 49 vor Christus und dem damit ausgelösten Bürgerkrieg ein jahrhundertealtes griechisches Sprichwort. Die antike lateinische Umschreibung risikoreicher Situationen mit Bildern aus dem Bereich von Würfelspiel zeigt damit enge Anknüpfungspunkte an die Entwicklung des modernen Risikoverständnisses. Das allerdings ist in der bisherigen Forschung noch nie herausgestellt worden. Entsprechend aufschlussreich war es, der Frage nachzugehen, was die mit Alea formulierten Wendungen über antike Vorstellungen von Risiken aussagen. Die Analyse der 40 relevanten lateinischen Textstellen, die mindestens 6 Jahrhunderte und ein breites literarisches Spektrum umfassen, zeigt, dass damit vor allem Angelegenheiten und Ansichten der römisch-italischen Oberschicht zu fassen sind. Wenn Alea beispielsweise zur Charakterisierung risikoreicher Situationen im Kriegen und als Metapher für das Schicksal des Staates verwendet wurde, stehen staatspolitische Belange im Vordergrund. Im Bereich der Landwirtschaft geht es um ein bäuerliches Idealleben, wie es Cato beschreibt, nicht aber um den mühevollen Alltag vieler Bewohner des Imperium Romanum. Die einschlägigen Quellen resultieren weniger aus dem praktischen Alltag als vielmehr aus geistig-philosophischen Diskursen. Im Rechtswesen schließlich zeigen die Alea-Formulierungen ein sehr entwickeltes Risikobewusstsein. So sind zum Beispiel beim sogenannten Hoffnungskauf, also dem Kauf von noch nicht Gefangenem, wie beispielsweise Fischen und Vögeln, Ansätze zu einem Denken in Wahrscheinlichkeiten fassbar, die man im eigentlichen Wortsinne als aleatorisch bezeichnen. Wie im geschilderten Fall zu beobachten, lenken die literarischen Quellen den Blick immer vorwiegend auf eine in Rom und Italien beheimatete Oberschicht. Um sich dagegen weiteren Bevölkerungskreisen anzunähern und nicht nur Italien, sondern auch die Provinzen in den Blick zu nehmen, ist es notwendig, andere Quellen heranzuziehen. Das sind zum einen dokumentarische Papyri, die jedoch nur in wenigen Gebieten, insbesondere Ägypten, unter speziellen klimatischen Bedingungen erhalten blieben, zum anderen Inschriften und archäologische Zeugnisse. Auf der Grundlage dieser Quellen ist die Frage, ob und in welcher Weise Menschen vor 2000 Jahren Zukünftiges und Wahrscheinliches prognostizierten und hieran ihr Verhalten orientierten, bisher nicht verfolgt worden. Mit entsprechenden Studien rücken nun andere und alltäglichere Lebensbereiche in den Mittelpunkt der Überlegungen zum Risiko in der Antike. In einem ersten Schritt ging es mir erneut um Beobachtungen im Zusammenhang mit Würfeln. Im Fokus standen die aus dem Kleinasien des 2. und 3. Jahrhunderts nach Christus gut bezeugten Astragalorakel. Bei diesen wurde mit 5 bzw. 7 Würfen eines bestimmten würfelähnlichen Fußknochens, wie Sie ihn hier sehen, von Schaf oder Ziege, eben dem Astragalos, eine Zahlenreihe ausgewürfelt. Diese war dann mit einem Orakelspruch verknüpft. Die Orakel sehen für jede der maximal 56 respektive 120 Augenzahlkombinationen einen spezifischen Spruch vor. Mich interessierte die Frage, ob bestimmte Prophetien an bestimmte Wurfhäufigkeiten geknüpft waren, das heißt, ob etwa der sehr generelle Aussagen auf den häufigsten Würfen lagen oder spezifische auf seltenen Positionen. Wenn man die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Würfe bestimmt, wird deutlich, dass eine berechnete aleatorische Häufigkeit offenbar nicht der bestimmende Faktor für die Ausarbeitung der Orakel war. Ihnen lag aber wohl ein praktisches Wissen um die Frequenz spezieller Würfe zugrunde. Negative Prognosen, Sie sehen die markiert in Rot, finden sich sowohl auf häufigen wie auch auf selten gewürfelten Positionen. Regelmäßige Prognosen wie Krankheiten waren mit Kombinationen mittlerer Häufigkeit verbunden und sehr allgemeine Aussagen lagen auf den häufigsten Würfen. Praktische Erfahrungen bestimmen auch den Umgang mit Wahrscheinlichem und die Prognosen in anderen Feldern des antiken Lebens. Dies lässt sich insbesondere für solche Bereiche nachweisen, in denen schon in der Antike regelmäßig Daten erhoben wurden, um daraus rationale Folgerungen für künftiges Handeln zu ziehen. Am prominentesten sind in diesem Zusammenhang zweifellos die sogenannten Ulpian- und Markertafeln, die durch eine Schrift des Juristen Marker aus dem frühen 3. Jahrhundert bekannt sind. Wohl auf der Grundlage von Sterberegistern wurde in der tabellenartigen Tafel jedem Alter eine noch zu erwartende Lebensdauer zugewiesen. Also Sie sehen hier den Auftrag des Alters und eine Person mit knapp 20 Jahren hat dann noch entsprechende Jahre zu leben. Man ermittelte also auf diese Weise empirisch, wie lange eine Person bestimmten Alters voraussichtlich noch zu leben hatte. Ziel war es, im Zusammenhang mit der Erbschaftsbesteuerung und den häufig als Alimente auf Lebenszeit angelegten Vermächtnissen zu ermitteln, für welchen Teil eines Erbes Steuer gezahlt werden musste, wie hoch der unbelastete Teil sein würde und damit letztlich auch, ob es sich lohnte, die Erbschaft überhaupt anzutreten. Die Konzeption der Tafeln belegt ein durchaus aleatorisches Verständnis von Wahrscheinlichkeit bereits in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten. Das aber ist entgegen der bisherigen Forschung keine Ausnahme. In dokumentarischen Quellen begegnen immer wieder statistische Erhebungen und darauf beruhende zukunftsgerichtete Abschätzungen, insbesondere in Bereichen wie dem Steuerwesen oder bei umfangreichen Bedarfsermittlungen. Das bekannteste Beispiel, in dem explizit auch der Vorgang der Datenerhebung beschrieben wird, ist das Edikt des Präfektus Ägypti Tiberius Julius Alexander vom 3. Juli des Jahres 68 nach Christus, das wie andere Verordnungen an den Toren des Tempels der Oasenstadt Hibis angebracht war, also in diesem vorderen Bereich. Es geht hierin um die zu erwartenden Ernteerträge und ihre steuerliche Veranlagung. Berechnungsgrundlage ist die Nilschwelle, also das regelmäßige Nilhochwasser, das durch die Monsunniederschläge in Äthiopien ausgelöst wird. Julius Alexander wendet sich in der Verordnung gegen den Missstand, die steuerlichen Veranlagungen nur auf die Schätzung zu stützen, die sich an Durchschnittswerten früherer Jahre orientierte. Zuverlässig und zulässig sei lediglich eine Festsetzung nach dem Vergleich der aktuellen Daten mit jenen des Vorjahres. Inwieweit das die für das römische Heer benötigte Finanz- und Sachleistungen aus Aufstellungen gemittelt wurden, die weiter zurückreichen, lässt sich anhand der Quellen nicht eindeutig klären. Wir kennen nur vergleichsweise wenige Zeugnisse, die über Art und Weise der Bedarfsermittlung beim Militär überhaupt Auskunft geben. Im spätantiken Ägypten spielten dabei solche sogenannte Matrikes eine maßgebliche Rolle. Sie sehen ein Beispiel links. Es handelt sich um monatlich verfasste Listen, die insbesondere die aktuelle Truppenstärke, womöglich aber auch die jedem Einzelnen zugestehenden Rationen verzeichnete. Die Finanzverwaltung wurde in regelmäßigen Schreiben über den aktuellen Bedarf der stehenden Einheiten informiert. Auf ihrer Grundlage wurde der Unterhalt des Heeres für das jeweilige Steuerjahr berechnet. Es ließen sich weitere Beispiele für solche Schätzungen auf der Basis regelmäßig erhobener Daten anschließen, zum Beispiel aus dem Stiftungswesen oder die antiken Witterungskalender, für die Sie rechts ein Beispiel sehen. Insgesamt ist festzuhalten, dass auch wenn statistische Rechenverfahren noch nicht entwickelt waren, es durchaus erste Ansätze für ein aleatorisches Verständnis von Wahrscheinlichkeiten gab. Vielfaches zumindest ein praktisches und pragmatisches Wissen zu erkennen, das eine rationale Planung künftigen Geschehens erlaubte. Man lebte keineswegs Gott ergeben in den Tag hinein. Eine Quellengruppe, mit der ich mich in den letzten Jahren wiederholt im Zusammenhang mit einer Risikoforschung für die Antike auseinandergesetzt habe und die immer wieder die Frage nach gottergebener und rationaler Zukunftsgestaltung in der römischen Antike aufwirft, ist die der lateinischen Inschriften. Konkret geht es zunächst um lateinische Votivinschriften. Votivinschriften bezeugen die Einlösung von Versprechen, die Personen gegenüber Göttern eingegangen waren, als sie diese in schwierigen und risikoreichen Situationen um Hilfe und Beistand gebeten haben. Sie sind besonders typische Beispiele für menschliche Kommunikationsversuche mit antiken Göttern. Gleichzeitig informieren sie in außerordentlich präziser Weise darüber, welche Ereignisse und Sachverhalte Angehörige breiter Bevölkerungsgruppen, gerade auch in den Provinzen, als besonders risikoreich empfanden und mit göttlicher Hilfe zu überstehen glaubten. In einer ersten Studie habe ich mich mit den Gründen auseinandergesetzt, weshalb Menschen sich an einen Gott wandten und diesem für seine Unterstützung eine Gegengabe gelobten. Zu Beginn der 1980er Jahre war eine Liste von 30 griechischen und lateinischen Votivinschriften mit entsprechenden Angaben publiziert worden. Damals formulierte der Autor Ramsay MacMullan, es sei unmöglich, diesen Bestand signifikant zu vergrößern und daher sei insgesamt die Aussage dieser Quellengruppe sehr beschränkt. Unter dem Eindruck dieses Urteils haben antike Votivinschriften bis heute kaum eine intensive und differenzierte Betrachtung erfahren. Mit der epigraphischen Datenbank von Manfred Klaus und Wolfgang Slaby, aber die ohne die seriellen Stempel knapp 370.000 lateinische Inschriften, das heißt praktisch alle bekannten, umfasst, sind heute entsprechende Quellensammlungen sehr viel schneller und umfassender möglich als noch vor wenigen Jahren. Mit Abfragen der Datenbank, die sich insbesondere an den Schlüsselbegriffen Votum und Ex Voto orientieren, können aktuell über 200 Inschriften zusammengestellt werden, die Angaben über Votivgründe und damit Risikosituationen enthalten. Lassen Sie mich einen kurzen Überblick geben. Häufigster Grund für die Einlösung eines Gelübdes ist die Genesung von einer Erkrankung. Die Gelübde wurden von den Kranken selbst, ihren Familien oder auch den Ärzten formuliert. Explizit genannt werden, das sehen Sie in den Beispielen hier rechts, Heilungen von Augen- und Ohrenleiden. Erkrankungen anderer Körperpartien scheinen in den Inschriften nicht auf. Ebenfalls kaum epigraphischen Niederschlag fanden Schwangerschaft und Geburt, also Situationen, die bis in jüngste Zeit für die werdende Mutter und das Kind mit vielfachen und kaum kalkulierbaren Risiken einhergingen. Für derartige Ereignisse waren die Inschriften offenbar nicht die passenden Medien, um den Göttern Dank abzustatten. Ich komme darauf später zurück. Häufig umschreiben die Stifter der Votivinschriften ihren Anlass schlichtweg mit dem Begriff unmittelbar drohender Gefahr, also mit Periculum. Vielfach standen die betreffenden Situationen mit Kriegsereignissen und Gefangenschaft in Verbindung oder bezogen sich allgemein auf Risiken, die unterwegs auf Reisen drohten. In diese Gruppe fallen, wie etwa das Exemplar hier rechts im Bild, auch Danksagungen für die Rettung aus Seenot. Die Hilfe der Götter erbat man auch im Zusammenhang bestimmter beruflicher Tätigkeiten. Sie bezogen sich auf die Arbeitsmittel, insbesondere Tiere, von denen die Existenz abhing, und auf die erwarteten Ergebnisse und Erträge. Also hier Pro Apis für die Bienen. Oder hier ob aquas inventas, also derjenige hat einen Brunnen gegraben oder die Quelle gesucht und entsprechend gefunden. Oder hier ein Weihestein eines Händlers, der zwischen der Spitze von den Niederlanden und Britannien segelte und dabei um den Erhalt seiner Waren besorgt war. Zu nennen ist auch die reibungslose Fertigstellung von Bauten, sowohl in militärischen wie auch in öffentlichen und privaten Kontexten. Andere Inschriften nennen die Freilassung aus dem Sklavenstand oder, wie rechts im Bild, Privilegien, steuerliche Vorteile, die einer Gemeinde oder einem Einzelnen zuteil wurden. In christlichen Zusammenhängen schließlich treffen wir einerseits auf dieselben Anliegen wie in der römischen Kaiserzeit. So etwa in der Inschrift, die Galla Placidia, die Tochter von Theodosius I. und Mutter von Kaiser Valentinian III., veranlasst hatte. Sie stiftete in Ravenna eine Basilika zu Ehren des Evangelisten Johannes aufgrund ihrer Rettung aus Seenot. Andererseits, und das zeigt dieses Beispiel ebenfalls, ist die Tendenz einer stärkeren Christianisierung auszumachen. Das gilt nicht nur für die Gegenleistungen, also hier für die Stiftung der Basilika, mit denen die Gelübde eingelöst wurden, sondern wird auch in den Anliegen und Votivgründen evident. Umbricius Felix, die Person hier unten im Bild, der in der Mauretania Caesariensis als Lehrer tätig war, formulierte im Jahr 408 ein Gelübde pro suis peccatis salvificetur, das heißt für die Befreiung von seinen Sünden. Angesichts dieser Motivinschriften habe ich die Frage verfolgt, inwieweit die in ihnen zum Ausdruck gebrachten subjektive Wahrnehmung möglicher Gefahren und Nachteile die allesamt einen guten und für den Bittsteller zufriedenstellenden Ausgang gefunden haben, denn ansonsten wäre das Votum nicht eingelöst worden, ein Pendant in tatsächlichen Risikosituationen hatte. Dazu habe ich die Votivinschriften mit einer anderen Kategorie lateinischer epigraphischer Zeugnisse verglichen, den 250 Grabinschriften, die eine Todesursache nennen. Die Gegenüberstellung beider Inschriftengruppen, die inhaltlich hier nicht näher ausgeführt werden kann, führt über die engere Problematik subjektiver und objektiver Risiken aber noch hinaus und rückt die Quellen ein weiteres Mal in einen modernen Forschungskontext. Die Beobachtung, welche Risikosituationen in Inschriften thematisiert wurden, erlaubt nämlich Überlegungen, wie sie die modernen Kommunikationswissenschaften verfolgen. Die Frage, was die Auswahl der in Grabinschriften berichteten Todesursachen bestimmte, zielt auf die in den Medienwissenschaften sogenannten Nachrichtenfaktoren und den Nachrichtenwert der betreffenden Ereignisse. Bereits 1965 haben die Kommunikationswissenschaftler Johann Galtung und Marie Holbe-Ruge kulturunabhängige Einflussgrößen bei der Nachrichtenauswahl definiert. Dazu zählen etwa die Bedeutsamkeit eines Ereignisses und die persönliche Betroffenheit oder inwiefern die Nachricht gängigen Meinungen und Erwartungen entspricht. So haben sich die theoretischen Grundlagen der Kommunikationswissenschaften bis heute vielfach weiterentwickelt, doch bleibt die zentrale Erkenntnis, dass diese Faktoren die Auswahl der Neuigkeiten bestimmen, gültig. Sie lassen sich auch im antiken Kommunikationsmedium der Inschriften nachweisen. Dadurch wird es möglich, Charakteristika antiker Quellen mittels moderner sozialwissenschaftlicher Methoden zu erklären und damit diese zugleich auch in eine moderne Diskussion einzubringen. Die antike Risikobewältigung mit Hilfe der Götter führte jedoch nur teilweise zu inschriftlichem Niederschlag. Viel häufiger sind es archäologische Funde, Votivobjekte, die wort- bzw. textlos, aber über den Kontext selbsterklärend über schwierige Situationen, Zukunftsängste und deren Bewältigung Auskunft geben. Lassen Sie mich dies an der Situation von Schwangerschaft und Geburt näher erläutern. Wir hatten gesehen, dass die hiermit verbundenen Risiken kaum in den Inschriften thematisiert wurden. Anstelle von Altären mit Inschriften waren es andere Formen, mit denen man Hilfe und Dank in diesen Situationen zum Ausdruck brachte. Eine erste Gruppe stellen die sogenannten Wickelkinder dar, also Darstellungen eng gewickelter Kleinkinder. Sie treten einerseits als eigenständige Votivobjekte in Erscheinung, speziell in Italien, Gallien und auf der Iberischen Halbinsel. Andererseits sind sie Attribut stillender Gottheiten. Auch diese sind in verschiedenen Dimensionen, Formen und Regionen des Römischen Reiches bezeugt. Da gibt es links im Bild die monumentalen Darstellungen der Mater Matuta im republikanischen Italien, Tonstatuetten der sogenannten Dei Nutriques in der Mitte, die vielfach im zentralen gallischen Raum hergestellt wurden, oder die Nutriques Augusta, in Votivinschriften aus einem Heiligtum in Petovio, dem slowenischen Ptuj. Die Gründe der Stiftung solcher Wickelkinder waren einerseits wohl der Wunsch nach Kindern und die Sorge um Fruchtbarkeit, andererseits können sie auch die Angst um kranke Kinder widerspiegeln. Dieselbe Doppeldeutigkeit gilt für eine zweite Gruppe von Votivgaben in der Form eines weiblichen Uterus. Sie gehören zu den anatomischen Votiven, die vor allem im zentralen Italien zwischen etwa 400 und 100 vor Christus weit verbreitet waren. Wie geläufig diese Form von Risikomanagement war, zeigen die Zahlen. Wir kennen mehr als 1300 Votive in Form eines Uterus. 400 von ihnen enthalten ein oder auch zwei kleine Kugeln aus Ton, die in Röntgenbildern sichtbar gemacht wurden. Die einschlägige Forschung erwägt, sie als Darstellung der ersten Lebensstadien zu interpretieren. Sie sehen hier das Röntgenbild und in der Auflösung sehr schwach erkennbar hier diese Kugeln und hier ein auseinandergeschnittenes Exemplar mit diesen beiden Tonkugeln. Das Motiv des Uterus aber findet sich auch auf anderen Objekten, mit deren Hilfe man die Risiken bei Schwangerschaft und Geburt zu minimieren suchte. Die betreffenden Zeugnisse, sogenannte magische Gemmen, sind anders als die anatomischen Motive nicht auf das republikanische Italien konzentriert, sondern überall im römischen Imperium zu finden. Den Gemmen schrieb man nützliche Kräfte gegen alle möglichen negativen Einflüsse zu. Einer der Hauptanwendungspunkte waren tatsächlich Schwangerschaft und gynäkologische Probleme. Die Darstellungen auf diesen Steinen zeigen Kombinationen religiös-mythologischer Elemente. Sie sind beeinflusst von medizinischen Kenntnissen und religiösem Wissen aus Ägypten, dem Orient und der griechisch-römischen Welt. Eine häufige Darstellung ist die eines Uterus über einem Schlüssel neben einer Gottheit. Also das hier ist die Darstellung des Uterus, ist anders dargestellt als vorher diese Tonmotive. Das hier unten ist die Darstellung eines antiken Schlüssels. Der hätte ich Ihnen jetzt ein Original daneben gelegt, man es auch sehen würde. Und dazu die betreffende ägyptische Gottheit oder noch anderes. Medizinische Handbücher und magische Papyri geben ergänzende Hinweise bzw. Anleitungen zum Gebrauch der Steine. Je nach Gottheit symbolisieren die Darstellungen die Sorge vor einer unzeitigen Öffnung des Uterus und damit einer Fehlgeburt oder um rechtzeitige und problemlose Geburt. Die auf den ersten Blick vielleicht überraschende Darstellung eines Schlüssels in diesem Kontext wird verständlich vor dem Hintergrund entsprechender Votivobjekte in antiken Heiligtümern von Muttergottheiten, aber selbst auch noch von neuzeitlichen Marienheiligtümern. Und auch in christlichen Gebeten, wie Sie es hier unten sehen, war der Schlüssel zentrales Symbol und der Sorge um den legitimen Nachlass. Weshalb aber stelle ich derart ausführlich solche Formen des Umgangs mit Risiken vor, habe ich meinen Vortrag doch mit rationaler Zukunftsbewältigung in der römischen Antike überschrieben. Nach modernem Verständnis, und hier sei nochmals an den Titel des Buchs von Peter Bernstein wieder die Götter erinnert, ist die Hinwendung an eine übernatürliche Kraft und die Bitte um ihre Unterstützung bei drohenden Gefahren alles andere als rational. Aber gilt das auch für die Antike und insbesondere, wenn man sich das Wesen eines Gelübdes ansieht? Das Votum ist gekennzeichnet von Leistung und Gegenleistung. Der Gott wird um Hilfe gebeten, aber er erfährt nur dann Anerkennung und Ehrung, wenn er diese auch gewährt hat. Die Bewertungsmaßstäbe liegen beim Menschen, der in keiner Weise Gott ergeben in jedem Fall, egal wie sein Anliegen ausgeht, dem Gott huldigt. Wir wissen sehr wohl, dass Gelübde in der Antike unerfüllt blieben, wenn sich eine Situation nicht entsprechend der Bitte entwickelt hatte. Ein Votum ist durch seine vertragliche Struktur meines Erachtens ein überaus rationaler Umgang mit den Göttern und damit aus antiker Perspektive auch eine Art von rationaler Zukunftsvorsorge. Mit dem Stichwort Vertrag komme ich zu einem letzten Fallbeispiel aus meinen bisherigen Arbeiten, in denen es um Wahrnehmung und Handhabung von Risiken in der römischen Antike ging. Es führt erneut in einen anderen zentralen Lebensbereich des Imperium Romanum, nämlich jenen der Wirtschaft. Lange Jahre habe ich mich, Sie haben es anfangs betont, mit römischen Amphoren beschäftigt, also großen keramischen Transportbehältern für Lebensmittel wie Olivenöl, Wein, Würzsoße und eingelegte Früchte. Hergestellt wurden sie in nahezu allen Gebieten des Mittelmeerraums und zwar stets dort, wo die jeweiligen Inhalte produziert und verarbeitet wurden. Die Hauptbestimmung der Amphoren war der Transport dieser Waren zu Abnehmern in Regionen, wo die betreffenden Produkte nicht verfügbar waren, also vor allem nördlich der Alpen. Dieser Transport erfolgte so weit wie möglich auf dem Seeweg. Mein besonderes Interesse an den Amphoren galt stets ihren epigraphischen Elementen, speziell den Aufschriften, den sogenannten Tituli Picti. Sie gab es wohl auf allen Amphoren, aber sie sind nur unter besonders günstigen Bedingungen erhalten geblieben. Mit diesen Aufschriften hat man sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Seit dieser Zeit galten sie als eine der Hauptquellen für die Kenntnis der in den Amphoren transportierten Waren und ihrer Inhalte und ihrer Herkunft. Die Frage aber, weshalb die Behälter überhaupt und in entsprechender Form beschriftet worden waren, wurde bisher nur am Rande und oberflächlich diskutiert. In den letzten 20 Jahren hat sich dabei mehr und mehr der Gedanke durchgesetzt, dass es sich um eine Art von Warenetikett handle, das zu Werbezwecken angebracht worden sei. Diese Idee aber bringt eine Reihe von Erklärungsproblemen mit sich, von denen ich nur die beiden augenfälligsten nenne. Einerseits verwendete man in den Aufschriften in großer Zahl und Varianz Abkürzungen und schrieb häufig in einer sehr eigenen, wenig gut lesbaren Schrift. Sie sehen hier rot markiert das, was da steht und das, was man auflösen muss. Also Sie sehen hier starke Abkürzungen, die aber auch auf dem gleichen Typ der Amphore stark variieren können. Angesichts dessen ist es fraglich, ob potenzielle Käufer, egal ob in Britannien, am Rhein oder in Nordafrika, immer sofort verstanden, was gemeint war. Andererseits fehlen in den Tituli bestimmter Amphoren, und das ist das Beispiel hier links, Informationen, die man in Werbeetiketten fordern müsste, nämlich insbesondere die Benennung des Inhalts. Stattdessen enthalten die Tituli regelmäßig Angaben, die den Konsumenten gar nicht interessierten. So zeichnete man immer den Namen des Warentransporteurs auf. Ich habe in einer ausführlichen Argumentation vorgeschlagen, die Aufschriften als den dokumentarischen Niederschlag von sogenannten Seedarlehen zu verstehen und damit als Versuch der Risikominimierung bei Verträgen im Schiffstransport. Lassen Sie mich den Gedanken in aller Kürze vorstellen, zumal er seinen Ursprung in einem Vortrag und einer Diskussion hat, den ich im Sommer 2010 am Lehrstuhl für antike Rechtsgeschichte hier in Erlangen gehalten habe. Die antiken Schiffstransporteure schlossen Seeverträge ab, um ihre persönlichen geschäftlichen Vorhaben zu realisieren. Vornehmlich aber, um die persönlichen Risiken der Unternehmen möglichst gering zu halten. Die Geldgeber waren Bankiers oder reiche Einzelpersonen. Wie es generell für die Vormoderne typisch ist, aber auch noch für heutige Containerschiffe gilt, war es üblich, dass mehrere Händler ihre Waren auf ein und demselben Schiff transportierten. Wir wissen um diese Praxis aus Ladungslisten, die auf Papyrus überliefert sind, ferner aus den Bemerkungen des Juristen Paulus über die sogenannte Lex Rhodia de Jactu, die uns gleich noch einmal begegnen wird, und aus archäologischen Quellen. In Schiffswracks mit Amphoren, wie Sie hier ein typisches Bild sehen, waren diese nämlich in aller Regel mit unterschiedlichen Namen beschriftet. Eine solche namentliche Kennzeichnung war nicht nur notwendig, um am Ende der Reise die eigenen Waren wieder identifizieren und dann in den Handel bringen zu können. Vielmehr war die Markierung auch für den Gläubiger von Interesse. Mit dem Abschluss des Seevertrages übernahm er das Risiko von Schaden und Verlust bei höherer Gewalt. Für den häufigsten Fall, nämlich schwere See, galt die Lex Rhodia de Jactu, eine Gewohnheitspraxis des Staates Rhodos. Die Regelung, bekannt aus Quellen des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, sah vor, bei Seenot Ladung in einem Maße über Bord zu werfen, wie es für die Rettung des Schiffes notwendig war. Gelang dies, wurde der Schaden unter denen, die das Schiff bestückt hatten, entsprechend ihrem Anteil an der Ladung aufgeteilt. Dazu aber war es notwendig, verlorene und gerettete Ladung eindeutig zuweisen zu können. Bei den Amphoren war das mit der immer notierten Nennung des Namens des Transporteurs gegeben. Aber auch die weiteren Bestandteile der Aufschriftenformulare passen zu den juristischen Vereinbarungen im Rahmen der Seeverträge. Das sei nur noch an einem Element des Formulars gezeigt. Die Tituli enthalten zusätzlich zum Namen des Warentransporteurs, der in aller Regel mit seinem vollen römischen Namen, also den sogenannten Trianomina, angeführt wird, noch einen weiteren einfachen Namen, wie er für einen Nichtrömer oder Sklaven typisch war. Sie sehen wieder so ein Warenformular. Hier unten wäre wieder der Name, der uns gerade interessiert hat, der Name des Händlers. Und jetzt hier jeweils rechts im Bild markiert, auch in anderer Schrift, in lateinischer Kursive, ein einfacher Name. Bislang wurden diese Namen in der Forschung als Bezeichnung jener Person interpretiert, die für die Befüllung der Amphoren verantwortlich zeichnete. Das ist allerdings eine wenig überzeugende Erklärung, wenn man sich nochmals vor Augen führt, für wen die Beschriftungen Bedeutung hatten. Wen sollte es am Bestimmungsort der Amphoren interessieren, wer genau sie befüllt hatte? Viel besser lassen sich diese einfachen Namen aus dem Zusammenhang der Seeverträge erklären. Wenn die Transporteure Schiff und Ware ohne Schaden bis zum Zielort gebracht hatten, schuldeten sie dem Gläubiger das Darlehen. Die Gläubiger selbst aber ergriffen zu ihrer Sicherheit und Kontrolle eigene Maßnahmen. In aller Regel ließen sie die Fahrt von einem ihrer Sklaven begleiten. Dieser überwachte die Transaktionen, eventuelle Umladungen und nahm am Ende das Geld in Empfang und reinvestierte es. Wir kennen derartige Warenbegleiter unter der Bezeichnung Epiploi aus den Papyri, die über den Transport von ägyptischem Getreide im Staatsauftrag Rechenschaft ablegen. Eine entsprechende Praxis aber ist gerade auch bei regelmäßigen privaten, nicht selten aber auch staatlich beauftragten Transportfahrten, wie sie mit Amphoren durchgeführt wurden, vorauszusetzen. Dieses letzte Fallbeispiel habe ich so ausführlich vorgestellt, weil es ein wesentliches Kennzeichen der Forschung zum antiken Risikofeld offenbart. Quellen, die wie die Amphoren bislang unter ganz anderen Aspekten analysiert wurden, werden vor dem Hintergrund der Frage, in welchen antiken Lebensbereichen Risiken wahrgenommen wurden und wie man sie managte, plötzlich relevant. Das Forschungsfeld erfordert keine neuen Quellen, sondern lediglich eine veränderte Perspektive auf vermeintlich gut bekanntes Material. Es führt zudem Disziplinen und Beobachtungen zusammen, die ansonsten nebeneinander stehen. Antike juristische Regelungen bleiben üblicherweise sehr theoretisch. Die Studie zu den Amphorenaufschriften aber zeigt, dass sie sich sehr wohl in konkretem Material erkennen lassen. Solche fächerübergreifende Neuinterpretationen, die ganz neue Perspektiven eröffnen, werden aber nicht nur hier möglich sein. Ich bin überzeugt, dass sich viele solcher Studien mittels der Frage nach rationaler Zukunftsbewältigung in der Antike künftig durchführen lassen. Damit komme ich zu einem ersten Resümee und einer gewissen Vision, die ich für das Risikofeld entwickelt habe. Die Ergebnisse der ersten Pilotstudien, die einerseits dezidiert von den Grundlagen der modernen Risikoforschung ausgingen, andererseits gezielt verschiedene antike Lebensbereiche in den Blick nehmen, sind vielversprechend. Sie weisen den Weg zu einem sehr inter- und transdisziplinären Forschungsfeld. Es betrifft alle antiken Personengruppen in den verschiedensten Teilen des Imperiums, in den unterschiedlichsten Lebensumständen, nicht nur die so häufig untersuchten römischen Führungsschichten. Es zieht aus allen uns bekannten Quellengruppen, seien es literarische Zeugnisse, Papyri, Inschriften und Münzen oder archäologischen Befunden und Funden Gewinn. Gleichzeitig erfährt ihre Analyse durch den neuen methodischen, an der modernen Risikoforschung orientierten Zugang eine Aktualität, die für die Altertumswissenschaften nicht selbstverständlich ist. Aber nicht nur für die Antike ist damit viel gewonnen. Auch die Forschung zu rezenten Jahrhunderten und anderen Kulturen erhält dadurch ein neues Vergleichsbeispiel. Rationale Zukunftsbewältigung ist kein Phänomen, das erst im 17. Jahrhundert, respektive mit der Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung, in Europa einsetzte. Die Studien zur Antike sind vielmehr auch dazu geeignet, den Begriff von Risiko neu zu umreißen und ebenso die Frage nach einer rationalen Bewältigung. Erlauben Sie mir am Ende einige Ausblicke. Welche Überlegungen ließen sich innerhalb einer Risikoforschung zur römischen Antike weiterhin gewinnbringend verfolgen? Die Gedanken beanspruchen keinerlei Vollständigkeit, sie resultieren vielmehr aus meinen eigenen Interessen oder schließen an Fragen an, die ich bereits untersucht habe. Im Blick auf die antike Literatur und philologische Studien wäre es sinnvoll, die Begriffe aus dem Wortfeld von Risiko und Gefahr näher zu analysieren. Im Lateinischen wurden Begriffe wie Periculum, Discrimen, Malum, Calamitas, Tempestas oder Miseria, im Griechischen Kindynos, Denon und Kakon besonders häufig dazu benutzt, bedrohliche Lebensumstände zu charakterisieren. Fraglich ist, ob sie synonym oder prägnant für bestimmte Situationen gebraucht wurden. Bereits eine sehr oberflächliche Auseinandersetzung zeigt, dass beispielsweise Malum häufig bei körperlichen Leiden, Calamitas dagegen häufig im landwirtschaftlichen Bereich verwendet wurde. Periculum gebrauchte man speziell in juristischen Zusammenhängen. Auch sprachliche Gegenbegriffe, also Wörter, die Sicherheit, Unversehrtheit und Sorglosigkeit ausdrücken, könnten unsere Vorstellung von antiken Risikowahrnehmung und Bewältigung schärfen. Zweitens, die literarischen und juristischen Quellen sind geeignet zur Kenntnis spezifischer, beispielsweise berufsbedingter Risiken und der Maßnahmen ihrer Prävention beizutragen. Die Resultate wären eine gute Grundlage für einen weitergefassten Vergleich, nämlich mit der ersten Zusammenstellung berufsbedingter Erkrankungen, die der italienische Arzt Bernardo Ramazzini im Jahr 1700 unter dem Titel De Morbis Artificum publizierte. Ramazzini forderte eine adäquate gesundheitliche Vorsorge und schlug nicht selten konkrete Maßnahmen vor. Reizvoll wäre eine parallele Zusammenstellung entsprechender Indizien aus antiken Zusammenhängen. Drittens, zu ähnlichen Fragen könnte die anthropologische Analyse menschlicher Knochenreste beitragen, insbesondere wenn sie den Fokus auf Verschleißerscheinungen legt. Entsprechende Beobachtungen wurden an den mehr als 250 Skeletten aus den Bootshäusern von Herculaneum gemacht. Die Personen jeglichen Alters, die beim Vesuvausbruch im Jahr 69 nach Christus dorthin geflüchtet waren, um die Gefahrenzone mit dem Schiff zu verlassen, schafften es nicht mehr. Sie starben im thermischen Schock. Ihre Untersuchung zeigt auch schon bei Kindern und jungen Erwachsenen ein hohes Aufkommen degenerativer Erkrankungen und starker Belastungen der Wirbelsäule. Aber auch Infektionen wie Tuberkulose oder chronische Atemwegserkrankungen ließen sich diagnostizieren. Hätte man entsprechende Daten in Serie, ließen sich regional oder zeitlich differenzierte Betrachtungen anstellen. Es wären Studien möglich, die nach einer Verbindung derartiger Krankheitsbilder mit antiken, literarisch erhaltenen Empfehlungen von Ärzten, archäologischen Funden wie etwa den sogenannten Augenarztstempeln oder konkreten Siedlungs- und Baumaßnahmen fragten, seien das Trockenlegungen von Sümpfen oder die Verlegung ganzer Siedlungsgebiete. Viertens, Bautechniken und technologische Entwicklungen versprechen ein weiteres interessantes Feld, wenn man überlegt, in welcher Weise vor 2000 Jahren rationale Zukunftsbewältigung erfolgte. Maßnahmen, die zur Prävention vor Erdbebenschäden oder als Vorkehrungen gegen Feuer und Hochwasser ergriffen wurden, sind in verschiedenen Regionen des Imperiums im archäologischen Befund erkennbar. Es steht aus, sie mit Bauvorschriften zu vergleichen, wie sie besonders juristische Quellen etwa im Kontext von Servituten überliefern. Fünftens, Schlachtfeldforschung ist ein weiterer Forschungszweig, der sich in den letzten Jahren nicht zuletzt unter dem Eindruck der Frage, ob in Kalkriese der Ort der Varusschlacht zu lokalisieren ist, stark entwickelt hat. Auch er wurde bisher noch nicht unter dem Aspekt von Risiko betrachtet. Dabei könnten Vergleiche der archäologischen Beobachtungen mit dokumentarischen und literarischen Zeugnissen dafür aufschlussreich sein, wie man sich angesichts konkreter militärischer Risiken verhielt und wie diese in Inschriften und Literatur kommuniziert wurden. Zugleich öffnet sich damit ein Einstieg in die Frage nach den Strategien, mittels derer man Risiken im Rahmen militärischer Ereignisse zu minimieren suchte. Meine Überlegungen reichen dabei von Entwicklungen der Waffentechnik bis hin zu Verteidigungsanlagen oder die Analyse von Petitionen, mit denen Gemeinden gegen Übergriffe durch Militärangehörige klagten. Mit den Petitionen bin ich beim vorerst letzten Punkt. Sich an juristische Instanzen zu wenden, war, wie heute, auch in der römischen Antike ein zentrales Mittel, die Folgen eingetretener Schädigungen zu reduzieren oder die Ursachen vorhersehbarer Risiken zu eliminieren. Aus dem römischen Ägypten sind derartige Petitionen in großer Zahl auf Papyrus erhalten. Noch nie aber sind sie unter einer entsprechenden Perspektive untersucht worden. Zu diskutieren wäre, in welchen konkreten Situationen man sich an die Justiz wandte. Gibt es dabei zeitliche oder geografische Schwerpunkte, die auf eine verstärkte Gefahrenlage schließen lassen? Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, inwieweit die offiziellen Reaktionen standardisierte Antworten waren, wie sehr sie individuell den Einzelfall betrachteten und in welchem Maße zurückliegende Erfahrungswerte eine Rolle spielten. Hier würde man wieder an die Frage nach statistischen Dokumentationen in antiken Administrationen, über die ich eingangs sprach, anknüpfen. Der Schlüssel zu einer Risikoforschung für die römische Antike, der Frage nach einer rationalen Zukunftsbewältigung durch die Bewohner des Römischen Reiches, ist meines Erachtens gefunden. Ich bin überzeugt, dass Sie alle bereits weitere Ideen und Fragen entwickelt haben. Diesen nachzuspüren erscheint mir weniger ein risikoreiches als vielmehr ein überaus spannendes und gewinnbringendes Unternehmen. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.